Steffen Brauer steht am 22. September für die FDP im Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe zur Wahl. Er ist Diplom-Handelslehrer und unterrichtet BWL am Kreisberufsschulzentrum in Ellwangen. Außerdem ist er Dozent an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Dennis Berndler sprach mit ihm für Fokus Südwest darüber, warum die FDP einen gesetzlichen Mindestlohn ablehnt, und über die Haushaltskonsolidierung.
Herr Brauer, dass an der Autobahn A6 was getan werden muss, ist ja eine sichere Sache. Was noch die Frage ist, ob man es mit intelligenten Verkehrsleitsystemen probiert oder ob man ausbaut, steht noch nicht ganz fest. Welchen Weg würden Sie da gehen?
Ja, also das ist eine klare Sache. Sie sagen es jetzt so, von Herrn Ebner, von der Grünen, war es lange keine klare Sache. Er hat sich jetzt in die Richtung auch bewegt. Er macht zwar noch mit diesen intelligenten Verkehrsleitsystemen rum, die können ergänzend auch noch dazukommen, aber ich denke, leider kommen wir um den sechsspurigen Ausbau nicht herum.
Die Finanzierung des Ausbaus ist da auch noch so ein Streitpunkt. Wie würden Sie es finanzieren?
Also schneller kommen wird dieses ganze Projekt mit einer privaten Finanzierung. Eine Partnerschaft zwischen dem öffentlichen Bereich, sogenanntes PPP-Modell mit der privaten Wirtschaft. Und das ist die zweitbeste Lösung, weil wenn der Staat es selber stemmen könnte, wäre es natürlich gut. Aber damit es schneller kommt für die Region, müssen wir eben ein PPP-Modell anstreben.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, so eine Straße muss auf jeden Fall vom Bund bezahlt werden. Aber sagen Sie, es geht einfach nicht.
Ja, dann kommen Sie halt in Verkehrswege planen und dann kommt es irgendwann 2035. Ich würde es mir für die Menschen in der Region und für die Wirtschaft ein bisschen früher wünschen.
Haushaltskonsolidierung steht ja bei Ihnen auf der Partei auch ganz oben auf der Liste. Im Parteiprogramm habe ich den Begriff Sparregel als Nachhaltigkeitsformel gefunden. Können Sie sagen, was da genau dahinter steckt?
Ja, Sparregel als Nachhaltigkeitsformel, das ist recht geschwollen. Ich darf im Endeffekt nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Wir haben ja dauernd Defizite gehabt. Wir haben jetzt das erste Mal eigentlich für 2014 einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt. Wenn das Betreuungsgeld jetzt nicht gekommen wäre, dann wäre er ausgeglichen. Knapp daneben ist auch vorbei. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre ausgeglichen gewesen. Also im Grunde bedeutet das, ich darf nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Letztendlich kommt es ja ab 2020 auch ins Grundgesetz.
Ihre Partei will auch den Solidaritätszuschlag auslaufen lassen, so wie die meisten ja, und dafür sorgen, dass eben keine Dauerabgabe daraus wird. Soll man das Geld, das bis dahin reinkommt, vielleicht noch anders verwenden oder soll man das weiter so verwenden wie gehabt?
Also, dass er auslaufen muss, war von Anfang an eigentlich beschlossen. Er soll auslaufen, aber Sie sagen das so locker, dass die meisten das auch so sehen. Frau Merkel sieht es ja noch nicht so ganz. Sie will ja das Geld umwidmen, eben nicht für den Aufbau Ost, sondern vielleicht mal auf den Aufbau West verwenden. Wenn man die Straßen in der Region anschaut, dann wäre das auch bitter nötig. Allerdings muss dieses Geld aus dem normalen Infrastrukturtopf kommen und nicht dieser zusätzliche Solidaritätszuschlag dafür hergenommen werden, weil es nicht so vereinbart war. Es ist einfach eine zusätzliche Belastung und der Aufbau Ost, die Lebensverhältnisse haben sich angeglichen und man hat es vereinbart und man hat es damals versprochen, dass er ausläuft, dann muss er eben auslaufen.
Wieso lehnt die FDP einen gesetzlichen Mindestlohn ab?
Das ist ordnungspolitisches Thema. Es gibt die Forderungen, jetzt im Sommerloch war die Forderung nach einem Mietpreisstopp. Vorher ging es um den Mindestlohn. Löhne werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern vereinbart, zum Teil in Tarifverträgen. Das ist auch grundgesetzlich abgesichert in Artikel 9. Das ist die sogenannte Koalitionsfreiheit. Und Ausfluss dieser Koalitionsfreiheit ist auch, dass ich eigenständig über Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen entscheiden darf. Der Mindestlohn würde bedeuten, der Staat oder eine Kommission oder wie auch immer setzt einen Lohn fest. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist zu niedrig, dann bringt er nichts, oder er ist zu hoch, dann vernichtet er Arbeitsplätze. Über Lohnhöhen können nur die Leute entscheiden, die die Löhne dann auch zahlen und diejenigen, die sie bekommen.
Aber es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die einfach zu wenig verdienen, denen das ja dann wirklich nutzen würde. Wie könnte man denen anders helfen vielleicht?
Der Arbeitsmarkt ist ja derzeit so gut wie noch nie. Es sind so viele Leute sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie noch nie. Und die SPD treibt diese Sau durchs Dorf vor der Bundestagswahl. Man könnte meinen, Deutschland besteht nur noch aus Niedriglöhnern und geringfügig Beschäftigten. Das ist definitiv nicht der Fall, vor allem nicht hier in der Region. Jetzt gibt es Leute, die arbeiten für 5 Euro in der Stunde. Es gibt die Möglichkeit, Löhne einzuklagen. Und zwar, wenn zwei Drittel des Mindestlohnes nicht erreicht werden, zwei Drittel des Durchschnittslohnes in einer Branche nicht erreicht werden, kann ich ihn als sittenwidrig ansehen. Nach § 138 BGB kann ich den jetzt schon einklagen. Natürlich sind diese Arbeitnehmer jetzt nicht in der Situation, dass sie sich einen Anwalt nehmen. Das sind meistens arme Teufel, auf gut Deutsch gesagt, die irgendwo rumschuften. Da müssen sich ja eigentlich meiner Meinung nach die Gewerkschaften dafür stark machen, dass sie es schaffen, Tariflöhne auszuhandeln und eben nicht diese Tariflöhne, wie sie in der Zeitarbeitsbranche in Ostdeutschland der Fall waren, dass die unter 7 Euro waren. Es gibt hier einen Tarifvertrag, 8,25 Euro für jemanden, der nichts gelernt hat, ungelernt oder angelernte Kraft ist in der Zeitarbeit, der kriegt auch 8,25 Euro. Und man könnte auch einen Weg beschreiten, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung durch den Wirtschaftsminister. Das wäre noch ein Ausweg, dass man sagt, das ist eben in der Branche der Lohn, der zu zahlen ist. Das sehe ich dann ein, weil der wurde dann tarifvertraglich abgesichert und das sind nicht Politiker, die darüber entscheiden, sondern eben die Tarifpartner.
Die steigende Altersarmut und die sinkenden Renten ist ja auch so ein Thema, vor allem für die heute Jugendlichen. Wo müssen wir vielleicht ansetzen, dass die heute Jugendlichen auch noch was von der Rente haben?
Gott sei Dank haben Sie das erwähnt, weil ich war gestern in der Podiumsdiskussion, das war vom Seniorenforum aus, und man könnte ja meinen, dass die Leute betroffen sind. Ich habe dann ganz laut und deutlich gesagt, die Grausamkeiten beginnen ab Jahrgang 1961. Und für Sie sieht es schon wieder besser aus. Sie sind ja deutlich jünger als ich. Ich bin Jahrgang 70. Bei Ihnen sieht es besser aus, weil Sie selber nicht ein geburtenstarker Jahrgang sind, beziehungsweise zu einem geburtenstarken Jahrgang gehören. Die Jahrgänge 61 bis 70, die sind quasi in der Bredouille. Die müssen die Möglichkeit haben, durch geringe Steuern, sich selber was wegzusparen, steuerlich gefördert, Riesterrente, pflegebar, damit sie was auf die Seite kriegen, weil ihre staatliche Rente wird geringer ausfallen. Meine zum Beispiel, habe ich gestern nachgeguckt, liegt bei 40%. Also ich bin jetzt im öffentlichen Dienst, bin Beamter, aber diese hohen Beamtenpensionen werden auf Dauer auch nicht zu halten sein. Die werden sich auch angleichen. Und 40% beim Durchschnittsverdiener, da gehen wir schon in Richtung Grundsicherung. Und da muss natürlich eine Lösung gefunden werden. Zum einen die staatliche Förderung durch Riester, zum Teil Förderung durch Eigenheimzulage, die fand ich sehr gut. Ne? Auch für die örtliche Bausparkasse ein richtiger, wichtiger Faktor. Und dann eben die steuerliche Begünstigung von Eigenvorsorge. Anders wird es nicht gehen. Wer was anderes behauptet, verkennt die Realität.
Für die meisten Parteien war das Betreuungsgeld ein Schritt in die falsche Richtung. Sie haben vorhin auch schon mal ganz kurz sowas angedeutet. Möchten Sie noch mal was dazu sagen, wie Ihre Meinung da genauer aussieht?
Dem Grunde nach kann man das verstehen. Ne? Wenn jemand sein Kind ganztags in der Kita abgibt, dann kostet dieser Platz 900 Euro für die Kommune. Das wissen ja die meisten Leute nicht. Die schimpfen schon, wenn sie 120 Euro Eigenbeteiligung zahlen. Die Kommune zahlt 900, dann könnte man ja auf die Idee kommen, ich gebe einfach diese 900 Euro der Frau, die daheim bleibt. Aber wir können die persönlichen Lebensverhältnisse und Lebensentwürfe nicht von jedem Bürger, von diesen 80 Millionen Einwohnern finanzieren. Das wäre einfach eine zusätzliche Ausgabe. Ich finde eine nachhaltige Haushaltspolitik wichtiger, dass wir nicht in Schulden ersticken und vor allem, dass Sie dann nicht in Schulden ersticken, wenn Sie dann mal um die 60 sind.